Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag und herzlich willkommen zum Rabe Info vom 30. Oktober 2012. Heute mit folgenden Themen: Chemie für jedes Wetter. Greenpeace kritisiert Outdoor Qualitätsmarken. Prüfen, überprüfen, gegenprüfen. Fact-Checking sorgt für weniger Fehler in der Berichterstattung. Und Gemeinderatskandidatinnen auf dem Prüfstand. Heute Ursula Wies von der SP. Am Mikrofon begrüßt Leonie Marti.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Nachrichten, heute von und mit Wilma Rall.
Die Schweizer Grossbank UBS baut rund jede sechste Stelle ab. In den nächsten 3 Jahren sollen weltweit gegen 10.000 Stellen gestrichen werden. Treffen soll es vor allem Angestellte im Investmentbanking. Um das Risiko zu vermindern, will die UBS das Geschäft mit Anleihen und Zinsprodukten aufgeben. Am stärksten betroffen sind deshalb Angestellte in New York und London, aber auch in der Schweiz sollen rund 2.500 Stellen abgebaut werden. Damit will die UBS ihre Kosten um 3,4 Milliarden Franken senken, wie die Konzernleitung gegenüber zahlreichen Medien mitteilte. Die UBS verbucht im dritten Quartal 2012 einen Reinverlust von über 2 Milliarden Franken. Der Streit um das Steuerabkommen mit Deutschland, Österreich und Großbritannien geht weiter. Die AUNS, die Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz, will den Referendumsstreit vor Bundesgericht bringen. Auslöser ist der Entscheid der Bundeskanzlei, die Referenden gegen die Steuerabkommen seien nicht zustande gekommen. Das Referendumskomitee, eine unheilige Allianz von AUNS und JUSO, konnte die nötigen Unterschriften nicht rechtzeitig abliefern. Sie werfen nun mehreren Gemeinden vor, sie hätten die Unterschriften nicht schnell genug beglaubigt und verlangen von der Bundeskanzlei, auch die nachgereichten Unterschriften mitzuzählen. Laut Agenturmeldungen hat die AUNS nun entschieden, im Ernstfall bis vor Bundesgericht zu gehen. Die Eidgenössische Frauenkommission will das Recht auf Abtreibung nicht beschränken. Sie hat die Volksinitiative «Abtreibungsfinanzierung ist Privatsache» deutlich abgelehnt und folgt damit der Haltung des Bundesrates. Die Kommission befürchtet Rückschritte bei der Fristenregelung. Die vor 10 Jahren vom Volk angenommene Fristenregelung sieht vor, dass die Krankenversicherung die Kosten von Schwangerschaftsbrüchen übernimmt. Das will die Initiative ändern, um laut den Initianten das Gesundheitswesen zu entlasten und die Abtreibungsrate zu senken. Die Frauenkommission befürchtet, dass damit gerade finanziell und sozial benachteiligte Frauen der Zugang zum Schwangerschaftsabbruch erschwert würde. Zudem entlaste die Initiative die Männer aus der finanziellen Mitverantwortung und diskriminiere die Frauen. Der Wirbelsturm Sandy hat in der Nacht die amerikanische Ostküste erreicht. Mindestens 16 Menschen kamen ums Leben. Wegen Windböen von bis zu 140 Stundenkilometern kam es an der Küste vielerorts zu sintflutartigen Regenfällen und Überflutungen. Rund 6 Millionen Menschen sind für längere Zeit von der Stromversorgung abgeschnitten. Das Leben in den Millionenmetropolen New York oder Washington steht still. Schulen, Behörden, Geschäfte bleiben vielerorts geschlossen, so auch die Vereinten Nationen und die Wall Street. Wetterexperten fürchten, dass der Wirbelsturm im Nordosten auf einen Wintersturm treffen könnte. Das könnte laut Agenturmeldung zum schwersten Unwetter seit Jahrzehnten führen. Der Sturm wirkte sich auch auf die Endphase vom amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf aus. Sowohl Präsident Barack Obama als auch sein Herausforderer Mitt Romney haben eine Woche vor der Wahl mehrere Wahlkampfauftritte abgesagt. Und noch zum Wetter. Morgen Mittwoch hat es über dem Flachland wieder Nebel. Im Tagesverlauf kommt dann auch Regen auf. Am Donnerstag ist es bei wechselnder Bewölkung teilweise sonnig, bei um 5 Grad.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wandern durch einsame Berggebiete, übernachten in abgelegenen Tälern, gut geschützt, warm und bequem. Damit werben die Schweizer Outdoor-Qualitätsmarken Mammut, Zimtstern oder Transa. Um solche vor Wind und Wetter gut geschützten Ausflüge in die unberührte Natur zu machen, braucht es aber offenbar viel Chemie. Das zeigt Laboruntersuchungen in Auftrag gegeben von Greenpeace Deutschland. Wilma Rall hat die Details.
Greenpeace Deutschland hat 2 Labors damit beauftragt, 14 Outdoor-Artikel auf chemische Schadstoffe hin zu untersuchen. Darunter sind auch Produkte der Schweizer Outdoor-Qualitätsmarken Mammut, Zimtstern und Transa. Die Resultate sind im Bericht «Chemie für jedes Wetter» festgehalten. Laut Miriam Kopp, Chemie-Campaignerin bei Greenpeace Schweiz, fanden die Forschenden in allen untersuchten Marken perfluorierte Kohlenwasserstoffe, sogenannte PFC. Diese Fluorverbindungen können in der Umwelt kaum abgebaut werden und gelangen durch Nahrung, Luft und Trinkwasser auch in unsere Körper.
Bei den PFC ist es vor allem, sind es vor allem die PFOA, die Perfluoroktansäure, die gefährlich ist. Und zwar haben jüngste Studien gezeigt, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen PFOA und verminderter Fruchtbarkeit, Immunstörungen und auch Schilddrüsenerkrankungen.
Laut Bericht schnitt von den Outdoor-Qualitätstextilien die Schweizer Marke Zimtstern am besten ab. Doch auch die untersuchte Jacke von Zimtstern erhielt PFC.
In Outdoor-Produkten werden die vor allem verwendet für Wasserresistenz, also zum Beispiel in Regenjacken, damit diese wasserfest sind.
Die Textilbranche steht immer wieder in der Kritik wegen dem Einsatz von Chemikalien im Produktionsprozess. Einige große international tätige Textilfirmen wie Adidas, C&A und jüngst auch Marks & Spencer haben angekündigt, in Zukunft auf den Einsatz von Chemikalien zu verzichten und beispielsweise bei den Färbemitteln auf deren Umweltverträglichkeit zu achten. Die Outdoor-Branche aber stehe hier noch ziemlich am Anfang, so Miriam Kopp.
Nein, in der Outdoor-Branche hat das bis jetzt noch niemand versprochen. Und natürlich fordert Greenpeace, dass die Outdoor-Hersteller das jetzt auch nachziehen und diese gefährlichen Chemikalien vollständig eliminieren aus der Produktion.
Es bleibt die Frage, hält denn nur Chemie wirklich warm? Gibt es Alternativen zum Einsatz von PFC, die die Textilien trotzdem wind- und wetterfest machen und in der Produktion nicht sehr viel teurer sind?
Also es gibt Alternativen für die PFC. Vom Preis her macht das nicht einen großen Unterschied. Es ist eher so, dass die Hersteller von diesen Outdoor-Produkten bis jetzt nicht gehandelt haben, weil es gab auch bis anhin keinen Druck auf sie. Also es ist häufig so, dass die Firmen nichts verändern, wenn sie keinen Druck spüren, dass das wirklich auch verlangt wird von den Konsumenten.
Mit der internationalen Kampagne Detox will Greenpeace diesen Druck verstärken, damit Textilfirmen risikoreiche Chemikalien durch umweltfreundliche Alternativen ersetzen.
Die Ergebnisse der Textiluntersuchung findet Mensch im Internet unter greenpeace.de.
95,6. Rabe Info.
Ist Obama wirklich der 44. Präsident der USA? Fiel die Mauer in Berlin tatsächlich am 9. November 1989? Damit Fakten wahrheitsgetreu vermittelt werden, Zahlen stimmen, Quellen richtig zitiert und Namen korrekt geschrieben werden, gibt es in den Redaktionen verschiedene Sicherheitsmechanismen. Durch kollegiales Feedback und Gegenlesen können Fehler vermieden werden. Vor allem in Deutschland setzen die Nachrichtenredaktionen seit einigen Jahren immer stärker auf das sogenannte Fact-Checking. Was sich hinter dem Begriff Fact-Checking versteckt, fragte Matthias Strasser den Georedaktor Bertram Weiss.
Wenn es ein richtig angebrachtes deutsches Wort gäbe, dann glaube ich, würde man das auch eher benutzen. Man hat Fact-Checking ein bisschen aus den USA übernommen als Begriff, weil es in Deutschland mindestens 3 oder im deutschsprachigen Raum mindestens 3 gibt, die dasselbe meinen, einmal Verifikation, einmal Dokumentation und einmal Faktenprüfung. Und allein da liegt die Verwirrung, weil Dokumentation auch noch mehrere Bedeutungen haben kann. Und Fact-Checking selber ist da ein bisschen präziser, finde ich, und meint letztendlich den eigenständigen Überprüfungsprozess von Inhalten.
Einen Überprüfungsprozess, den es auf den Redaktionen schon immer gegeben hat. Das Fact-Checking bietet gemäß Weiss noch eine zusätzliche Sicherheit bei der Fehlervermeidung.
Tatsächlich ist es im Fact-Checking ja auch so gedacht, dass im Grunde genommen das, was schon mal recherchiert wurde, nochmal überprüft wird. Kann einem irgendwie doppelt gemoppelt erscheinen, aber es ist sozusagen eine doppelte Sicherheit.
Eine Sicherheit, die heute auch nötig geworden ist. So findet alleine die Fact-Checking-Abteilung der deutschen Zeitschrift Spiegel jede Woche über 1000 Fehler in der Publikation. Oft sind es ganz dumme Fehler, die Journalisten auch selber korrigieren könnten.
Also ich glaube, am einfachsten zu vermeiden sind tatsächlich Dinge wie Zahlendreher, falsche Größenordnungen bei Maßangaben, falsche Namensschreibungen. Also letztendlich Dinge, die man, wenn man ein zweites Mal hinguckt, sofort entdeckt, aber aus Flüchtigkeit, in der Geschwindigkeit oder sowas schnell übersieht.
Bertram Weiß bringt aber auch noch ein anderes Beispiel, wo die Faktenüberprüfung ganz Erstaunliches zutage förderte.
Allein wenn ich im Lexikon nachschlage, auch das ist fehleranfällig. Es gibt in Deutschland dieses Beispiel vom Rhein. Der wurde über Jahrzehnte, hat man mit einer Länge des Rheins, ich habe sie nicht mehr genau im Kopf, hantiert. Stand in jedem Lexikon, konnte man nachschlagen, wie lang der Rhein ist. Und vor 3-4 Jahren hat jemand mal nachgeguckt, beziehungsweise nachgemessen und festgestellt, da gab es irgendwann vor Jahrzehnten einen Zahlendreher und man hatte immer die falsche Länge des Rheins, wo man doch eigentlich denken würde, das ist überprüfbar, das weiß man.
Zwar sei klar, dass man von einem Journalisten nicht verlangen könne, den Rhein nachzumessen. Trotzdem wird deutlich, dass man nicht einmal Lexikoneinträge für bare Münze nehmen kann. Wo führt das hin? Müssen Medienschaffende grundsätzlich alles anzweifeln? Müssen Faktenprüfer wirklich alle Fakten überprüfen? Und wer prüft die Faktenprüfer?
Es kommt auch immer wieder vor, dass die Fact-Checking-Abteilungen selber Fehler durchlassen. Auch da ist das Bekannteste, sind die Hitler-Tagebücher. Die sind ja durch eine Fact-Checking-Abteilung gegangen beim Stern. Es ist trotzdem veröffentlicht worden.
Am Schluss läuft die Diskussion auf eine alte Erkenntnis hinaus. Das Bewusstsein um Faktentreue und Selbstdisziplin ist im Journalismus wichtig. Die absolute Sicherheit gibt es nicht. Auch und wohl gerade im Journalismus nicht.
Matthias Strasser traf Georedaktor Bertram Weiss im Rahmen der ersten Schweizer Jugendmedientage in Zürich, veranstaltet von Junge Medien Schweiz.
95,6. Rabe Info.
Am 25. November wählt die Stadt Bern eine neue Regierung. 14 Kandidierende kämpfen um 5 Plätze im Gemeinderat. Wer sind die Kandidatinnen und Kandidaten? Für welche Politik stehen sie? Und was sind ihre Visionen? Das Rabe Info hat einen Fragenkatalog aufgestellt und den Kandidierenden jeweils die 10 gleichen Fragen gestellt. Täglich hören Sie die Antworten von einem Kandidaten oder von einer Kandidatin. Heute ist das Ursula Wies von der SP. Die Ökonomin sitzt seit 13 Jahren im Nationalrat. Dort war sie 6 Jahre lang Fraktionspräsidentin der SP. Vorher war sie Grossrätin des Kantons Bern. Auf Stadtebene kandidiert sie nun zum ersten Mal für ein Amt. Michael Spahr befragte Ursula Wies zur Zukunft von Bern.
Zusammengewachsen sind sie ja schon. Wann wird Bern nun endlich mit Könitz, Ostermundigen, Ettigen, Zollikofen und anderen Nachbarsgemeinden fusionieren?
Ja, ich glaube, das ist keine Frage, wann fusioniert wird, sondern die Frage ist oder die Aufgabe lautet, dass wir zusammenarbeiten, dass wir heute zusammenarbeiten für eine gemeinsame Zukunft. Aber wir sind jetzt schon ein gemeinsamer Raum, eine gemeinsame Agglomeration im Kulturbereich, im Wirtschaftsbereich. Und es ist eigentlich etwas widersprüchlich, dass wir hier auf der politischen Ebene so diese Gemeindegrenzen nach wie vor haben.
Wie sehen Sie den Verkehr der Zukunft? Gratistram einführen, mehr Veloparkplätze und den Bahnhofsplatz definitiv autofrei machen oder lieber mehr Gratisparkplätze für Autos schaffen und dafür Einbahnstraßen abschaffen?
Also wenn wir die Lebensqualität der Berner Bevölkerung im Auge haben, dann müssen wir auf die Mehrheit, die kein Auto besitzt, Rücksicht nehmen. Und das bedeutet, wir müssen möglichst den Lärm eindämmen, wir müssen die verkehrsreichen Straßen vom motorisierten Individualverkehr beruhigen. Und das bedeutet, wir müssen noch mehr auf den öffentlichen Verkehr, noch mehr aufs Velo und noch mehr auf den Fuß Fußgängerverkehr setzen. Das sind die Herausforderungen für Bern in der Zukunft.
Und die bauliche Zukunft, was halten Sie davon, in Bern Wolkenkratzer à la Manhattan zu bauen?
Ja, Manhattan wird es sehr wahrscheinlich nie werden, aber eine Verdichtung auch in die Höhe, denke ich mir, kann durchaus sinnvoll sein. Sicher nicht im Bereich des UNESCO-Weltkulturerbes der Altstadt, aber in den Quartieren kann es durchaus sinnvoll sein, etwas höher zu bauen.
Wie wollen Sie den Leerwohnungsbestand erhöhen? Oder sollen alle Parks zu Campingplätzen umfunktioniert werden, um Wohnungsnot zu lindern?
Ja, im Moment haben wir ja irgendwie 300 Wohnungen überhaupt nur, die freistehen in der Stadt Bern. Das ist eine Leerwohnungsquote von 0,4% und alles, was unter 1% ist, gilt als Wohnungsnot. Und das haben wir schon seit vielen Jahren. Das heißt, vor diesem Hintergrund können wir gar nicht anders als mehr bauen. Es ist wieder in die Stadt zu kommen. Die Bevölkerung nimmt zu. Außer ein Teil der Bevölkerung, und das sind die Familien, ausgerechnet die Familien mit Kindern, die nach wie vor in die Agglomeration ziehen müssen, weil hier die Wohnungen einfach zu teuer sind. Und ich glaube, das muss eine Herausforderung sein der Berner Regierung auch in Zukunft, dass wir hier bezahlbaren, attraktiven Wohnraum für Familien schaffen.
Zur Energiezukunft. Die EWB bezieht heute immer noch mehrheitlich Atomstrom. Wie soll dieser ersetzt werden?
Ja, die Energiezukunft wird sicher eine moderne sein. Sie wird eine dezentrale sein. Was wir heute haben, sind Grossanbieter wie die BKW, die AXPO, die Alpiq oder dann eben die Stadtwerke. Und es ist doch erstaunlich, dass das EWB bis anhin nicht geschafft hat, selber aus dem Atomstrom auszusteigen. Wir haben da immer noch Beteiligungen an Fessenheim, an Gösgen. Und ich denke, es wäre sinnvoll, wir würden dort möglichst rasch aussteigen. Auch ökonomisch gesehen, auch volkswirtschaftlich gesehen, ist es sinnvoller, heute auf die dezentralen erneuerbaren Energien zu setzen. Das schafft Arbeitsplätze und wir machen uns unabhängig von diesem Atomstrom, der einfach zu gefährlich und auch zu teuer ist.
Kommen wir zur Kultur. Wo gehen Sie hin, wenn Sie Kultur genießen wollen? Oder ziehen Sie es vor, auf Überwachungskameras fernzusehen?
Ja, im Moment ist mein kulturelles Leben etwas reduziert, weil ich noch ein kleines Kind zu Hause habe. Und wenn wir dann einen freien Abend haben, dann gehen wir meistens gut essen, damit wir Zeit haben, miteinander zu reden.
Wo sehen Sie die Grenze zwischen Lärm und Musik?
Ja, das ist so extrem individuell. Also bei mir ist es eine Frage der Lautstärke, die ich aber nicht in Dezibel angeben kann.
Kommen wir zum Sport noch. IB war seit 1986 nicht mehr Meister. Was werden Sie persönlich unternehmen, damit IB endlich wieder Schweizer Meister wird?
Also ich werde sicher keine Sporttipps abgeben, aber ich bin sicher auch hin und wieder im Stadion anzutreffen. Ich war das bereits in der Vergangenheit und werde es auch in Zukunft sein. Und das ist ja das Schöne an den Fußballclubs, dass man an ihnen hängt, unabhängig, wie gut sie eigentlich auf dem Feld spielen.
Kommen wir noch zum Thema Multikulti-Stadt Bern. Wie integriert sind Sie eigentlich? Ein Wahlkampfslogan in Fremdsprache, bitte.
Ja, da kann ich jetzt Ihre Lernfrage aufnehmen. Wo fängt bei Ihnen die Fremdsprache an? Ist Französisch bereits eine Fremdsprache? Alors, on fait la campagne, on se bat pour une ville pour tous, pour toutes et pour tous et sans privilège.
Kommen wir noch zum Schluss. Ein Zitat aus einem Tatort. Kürzlich, da sagte ein Kommissar, Politiker würden die besten Mörder abgeben. Sie haben ein dickes Fell, wenig Kontakt zu ihren Gefühlen und einen vertrauten Umgang mit der Unwahrheit. Was sagen Sie dazu?
Das muss ein Tatort sein, der nicht in der Schweiz gedreht wurde.
Das stimmt wahrscheinlich, weil die Mörderin war am Schluss eine Radiojournalistin.
Okay, gut, das erleichtert mich.
Das sagt Ursula Wies von der SP. Sie kandidiert für einen der 5 Sitze im Berner Gemeinderat. Morgen stellt sich der SVP-Kandidat Rudolf Friedli den Fragen des Rabe Infos. Sämtliche schon gesendete Porträts können Sie in unserem Podcast-Archiv nachhören unter rabe.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war's vom Rabe Info vom 30. Oktober 2012. Die nächste aktuelle Ausgabe hören Sie morgen wieder um 11 Uhr. Zur heutigen Sendung beigetragen haben Wilmar Rall, Matthias Strasser und Michael Spahr. Am Mikrofon verabschiedet sich Leonie Marti. Habt einen schönen Tag.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.